Vielen Dank für die Einleitung. Ja, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen heute Morgen, besonders die Hauskreisfreizeit. Ich hoffe, ihr habt eine gute Anreise gehabt. Darf ich ganz herzlich grüßen. Ja, Thema Gefangenschaft. Wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man sich selber fragt, wo bin ich gefangen? Oder dass Gott mich fragt, wo bist du gefangen? Und ich habe das ja dann erlebt in der Vorbereitung, dass ich immer wieder mal mit Migräne zu kämpfen habe. Es ist für mich auch eine Art Gefangensein, unter diesen Kopfschmerzen dann nicht klar denken zu können. Wer Migräne hat, weiß, wovon ich rede. Und das war natürlich in der letzten Woche wieder so, dass der Herr mir das verordnet hat. Und dann fragt man natürlich, was das jetzt soll. Ich muss mich ja vorbereiten. Und dann vergeht ein Tag nach dem anderen, bis mir der Gedanke kam, du musst dich nicht vorbereiten. Diese Migräne ist deine Vorbereitung für die Predigt. Also nicht ich habe diese Predigt vorbereitet, sondern der Herr hat mich für diese Predigt Gefangenschaft vorbereitet. Gefangenschaft, erster Teil, das hatten wir am 7.4., also vor 6 Wochen. Und ich möchte als Einstieg in dieses Thema einen kleinen, kurzen Rückblick geben. Das Thema geht natürlich weit über eine einfache oder über die einfache Vorstellung hinaus, was wir so unter Gefangenschaft verstehen. Ich hatte da dieses Beispiel eines Gefangenen, der ins Gefängnis kommt. Und ich habe dann auch etliche Zeugen aus der Bibel genannt, die eben ins Gefängnis gehen mussten. Bei dem Begriff Gefangenschaft spielen natürlich viele andere Begriffe mit eine Rolle. Bindung, Abhängigkeit, Einengung, Versklavung, Herrschaftsausübung, Gewalt, Unterdrückung, auch Unfreiheit spielen eine wichtige Rolle. Und diese Aufzählung ist natürlich nicht abschließend. Aber wir merken, dass viel mehr damit hineinspielt, als nur, was man im ersten Moment sich vielleicht an Gedanken macht. Es gibt ganz unterschiedliche Lebensbereiche, die davon betroffen sind. Und es gibt ganz persönliche eigene Gefängnisse und Gefangenschaften, in denen wir drinstehen. Wo der eine völlig frei ist, ist ein anderer vielleicht gebunden und umgekehrt. Es ist also bei jedem auch unterschiedlich. Aber als frohmachende Überschrift über dieses Thema steht der Sieg unseres Herrn Jesus Christus über jede Gefangenschaft, so wie wir das gelesen haben im Psalm 68. Und Paulus wiederholt ja diesen Vers dann im Epheserbrief. In ihm, in unserem Herrn Jesus Christus, findet jede Gefangenschaft ein Ende und er versetzt uns in seine Freiheit. Und es ist wichtig, dass wir das immer vor uns haben, immer mit diesem Blick und von da aus auch dieses Gefangensein sehen lernen. Dieses Gefangensein will uns eben gerade auch diesen Blick auf Christus verdunkeln und nehmen. Und ich hatte das letzte Mal 4 Punkte. Der erste Punkt war nicht berufen zur Gefangenschaft, sondern zur Freiheit. Und ich möchte hier nur den Vers aus Galater 5 lesen. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter einem Joche der Sklaverei halten. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden. Der zweite Punkt war die Gefangenschaft Israels. Das habe ich auch nur kurz gestriffen und möchte dazu Psalm 14, Vers 7 lesen. O dass aus Zion die Rettung Israels da wäre, wenn Jehova die Gefangenschaft oder das Geschick seines Volkes wendet, soll Jakob frohlocken und Israel sich freuen. Dann haben wir uns angeschaut, das erste Mal, wo dieses Wort gefangen, weggeführt werden vorkommt. Das war in 1. Mose 14, Vers 14. Da geht es um die Begebenheit von Abram und Lot. Und als Abram hörte, dass sein Bruder Lot gefangen weggeführt war, ließ er seine Bewährten ausrücken, 318 Mann, und jagte den Feinden nach bis Dan. Und diese Gefangenschaft von dem Lot hat nicht lange gedauert. Wir lesen dann im Folgenden, dass Abraham und seine 318 Männer alles befreit und zurückgebracht haben. Lot, die Frauen, das ganze Volk und auch die ganze Habe, heißt es da. Und da kommt ihm der Priester Gottes Melchisedek entgegen und segnet Abraham und preist Gott den Höchsten. Und prophetisch habe ich das so eingeordnet, dass wir hier in dieser Befreiungsaktion und auch in der Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek die Befreiung der Gefangenschaft einer ganzen Schöpfung sehen dürfen, an dessen Vollendung Gott der Höchste gelobt und gepriesen wird. Und dann als vierten Punkt die Gefangenschaft der Sünde und des Todes. Und Christus hat grundlegend diese Gefangenschaft der Sünde und des Todes und des Teufels durch seinen Tod am Kreuz zunichte gemacht. Und da hatte ich drei Bibelstellen, und die möchte ich jetzt auch noch lesen. Einmal Römer 6, Verse 10 bis 12 in Bezug auf die Sünde. Denn was Christus gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt ihr für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebet in Christus Jesus, unseren Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, sodass ihr seinen Lüsten gehorchet. Die zweite Stelle in Bezug auf den Tod, 2. Timotheus 1, Vers 10. Die Gnade, die uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist, durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen hat, zunichte gemacht hat, außer Wirksamkeit gesetzt hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und in Bezug auf den Teufel, Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod, nämlich durch seinen Tod, den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle diejenigen befreite, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Sklaverei gehalten wurden. Und es sind nur drei Schriftzeugnisse, durch die uns Gott unmissverständlich bezeugt, dass er die beherrschenden Gefangenschaften der Sünde, die Macht des Todes und Satan als Sklavenhalter, ja der Menschenmörder von Anfang an, zunichte gemacht hat. Im Grunde ist das ganze Wort ein Zeugnis für diese Realität, die Gott uns hier bezeugt. Und im Psalm 68 haben wir ja gehört, Gott ist ein Gott der Rettung. In der Macht des Herrn stehen die Auswege vom Tod. Und wenn wir nun mit diesem Zeugnis in die Welt hineinschauen, oder wenn wir gerade auch an das, was wir vom Andi vorhin gehört haben, den Todesfall von dem Ben betrachten, dann können wir uns doch fragen, wo ist denn hier die Sünde, der Tod, der Teufel entmachtet? Wo sehen wir denn, dass ihm die Macht genommen ist, gerade wenn solche Dinge passieren? Wo sehen wir, dass Satan zunichte gemacht wurde? Tod und Teufel sind doch in dieser Welt noch sehr aktiv. Und wenn es um Sünden geht, dann muss ich gar nicht in die Welt hineinschauen, sondern dann muss ich nur mal auf mich selber schauen. Wie löst sich dieser Gegensatz auf? Da hilft uns der Grundtext weiter. Im Grundtext, in diesen Versen, steht nämlich gleichzeitig die Zeitform zunichte machen. Außer Kraft Sätze, außer Wirksamkeit zu setzen. Und das wäre dann so zu übersetzen, auf dass er durch seinen Tod den zunichte machte und zunichte mache, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und somit ist es ein einmaliges Ereignis, das den Beginn des Neuen markiert und ein Werden hinein in Neues, dessen Abschluss noch zukünftig liegt. Und was das beides, unterscheidet, ist das eine, was wir sehen, und das andere, was wir glauben. Wie kann man das verstehen? Ich habe überlegt, was könnte man für ein Bild verwenden? Mir ist die Krankheit eingefallen. Ist ja auch eine Gefangenschaft, die wir alle spüren und merken. Und jeder ist schon mal krank gewesen. Und dann gibt's den Besuch beim Arzt und der verschreibt uns ein Medikament. Und dann haben wir dieses Rezept und dieses Medikament ist auch das richtige Medikament und es kann uns auch gesund machen. Das Medikament hat aber, solange wir es nicht einnehmen, keine Wirkung. Wirst du gesund, wenn du das weißt? Wenn du zu Hause liegst, wenn du in deiner Krankheit da liegst und dieses Rezept nicht eingelöst hast? Natürlich nicht. Denn wir müssen in die Apotheke, wir müssen es bestellen, wir müssen es abholen, wir müssen es einnehmen, wir müssen es richtig einnehmen. Und dann sind wir sofort gesund? Auch nicht. Dann braucht es Zeit. Das Medikament wirkt erst, wenn wir es eingenommen haben, wenn es vorschriftsgemäß eingenommen worden ist und wirkt dann über die Zeit, die es benötigt, eben die Gesundheit zu bewirken. So habe ich mir gedacht, könnte dieses Bild gut passen. Der Herr Jesus Christus hat durch seinen Tod den Tod und den Teufel außer Wirksamkeit gesetzt. Das ist Realität, das ist eine Tatsache, die vor 2000 Jahren sich ereignet hat. Seit Kreuz und Auferstehung besteht nun diese Tatsache. Sie ist vollgültig. Sie wird nicht reduziert noch zurückgenommen, sondern hat unveränderten Bestand. Aber wirksam wird diese Tatsache doch nur für diejenigen, denen Gott die Gnade schenkt, das auch im Glauben erkennen zu dürfen und erfassen zu dürfen. Diese befreit er aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft und aus der Gefangenschaft und führt sie heraus. Kolosser 1,13 ist dieser markante Vers. Der Vater, der uns errettet, befreit, erlöst hat, aus der Gewalt, aus der Macht, der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier werden die Machtverhältnisse neu geordnet. Eine Tatsache, die Machtverhältnisse wurden neu geordnet. Aber das geschieht ausschließlich dem inneren Menschen nach, nicht dem äußeren. Und auch nicht den äußeren Umständen nach, sondern nur dem neuen Menschen in Christus nach. Und diese bereits geschehene Realität wird daher nur im Glauben und nur für den Glaubenden greifbar. Das wäre in meinem Beispiel dann so, der Glaube als völlige Gewissheit, dass der Arzt mir geholfen hat, das richtige Medikament verschrieben hat, das Medikament mich auch tatsächlich gesund machen kann und auch gesund macht und ich das Medikament auch wirklich eingenommen habe, also in mir inwendig habe. All das ist geschehen. Jetzt heißt es, in Anführungsstrichen nur noch geduldig ausharren und abzuwarten, bis man gesund geworden ist. Geduld zu haben, auszuhalten und abzuwarten, bis man völlig genesen ist. Ich habe dazu einen Bibelvers gefunden in 2. Mose 15, Vers 26, in dem sagt Gott seinem Volk, ich bin der Herr, dein Arzt. Und in diesem Gesundungsprozess stehen wir heute drin. Und das ist eigentlich das Gegensätzliche. Das, was wir sehen, das, was wir wahrnehmen, was wir fühlen, also das Äußere, die Umstände, die Lebensbedingungen und auch das, was wir in der ganzen Gefühlswelt empfinden, hat nichts mit Glauben zu tun. Absolut nichts mit Glauben zu tun. Es wird ja gesehen. Es wird ja wahrgenommen und alles, was gesehen wird, muss nicht geglaubt werden. Die Aussage, ich glaube nur, was ich sehe, ist eigentlich ein Widerspruch. Und was sehen wir? Wir sehen, dass diese Schöpfung gegenwärtig immer noch in der Gefangenschaft von Sünde, Tod und Teufel liegt. Äußerlich. Die Machtverhältnisse sind geklärt, habe ich vorhin gesagt. Aber gleichzeitig kennen wir den Arzt und den Heiland, der ein Heilmittel gegen diese Krankheit, dieses Kosmos hat und darreicht. Und dieser Arzt ist auch in der Lage, die gesamte kranke Welt gesund zu machen. Wir aber leben jetzt im Glauben und nicht im Schauen. Und damit komme ich zu meinem fünften Punkt, nämlich wir werden vom Irdischen, vom Sichtbaren immer wieder auch gefangen genommen. Also vom Irdischen, Sichtbaren gefangen werden. Der fünfte Punkt. Der Glaube als eine Gabe Gottes durch den Heiligen Geist kann einem nicht genommen werden. Das weiß auch der Feind. Das neue Leben ist unvergänglich. Und der in Christus Gläubige ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das sind uns alles bekannte Wahrheiten. Das sind geistliche Glaubensfundamente, auf denen der Glaubende steht. Das soll und darf bei jedem Kind Gottes unverrückbar feststehen. Und weil das so wichtig ist, bittet Paulus in Epheser 3, Vers 16 bis 17 für die Heiligen in Ephesus, dass sie mit der Kraft an dem inneren Menschen gestärkt werden und dass der Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohne und sie in Liebe gewurzelt und gegründet seien. Also allein dieses Bild schon, gewurzelt und gegründet sein, ist uns in der Natur ein Bild der Festigkeit einer Pflanze zum Beispiel. Und dann beschreibt Paulus selber in Römer 7 sehr ausführlich den Kampf zwischen dem inneren Menschen, der an dem Gesetz Gottes wohlgefallen hat, und dem Gesetz der Sünde des äußeren Menschen. Dieser Widerstreit, dieser Gegensatz, innerlich in die Freiheit gestellt, äußerlich jedoch noch in Gefangenschaft durch den Leib der Niedrigkeit. Und er ruft es ja förmlich aus in Römer 7, 23 bis 24. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, also das nimmt er wahr, das dem Gesetz meines neuen Sinnes widerstreitet und mich gefangen nimmt in dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten, befreien aus dem Leib des Todes? Und ich denke, das ist das, was wir sehen und wahrnehmen in dieser Welt. Wir sehen einen Leib des Todes. Nicht nur bezogen auf unseren eigenen Leib aus Fleisch und Blut, sondern auch bezogen auf den ganzen Kosmos. Das sehen wir mit unseren natürlichen Augen, das nehmen wir wahr mit unseren Sinnen. Und wir spüren immer und immer wieder unsere eigenen Schwachheiten, unser Versagen, die Versäumnisse, die Unzulänglichkeiten von uns selbst, von den anderen, ja, auch von den Systemen in dieser Welt, die es nicht fertig bringen, diese Welt aus dieser Krankheit herauszuziehen. Und es stellt sich die Frage, lassen wir uns von dem, was wir sehen, lassen wir uns von dem, was wir wahrnehmen, wiederum gefangen nehmen? Gewinnt das wieder Macht über uns, sodass es zu einer erneuten Fremdherrschaft in unserem Leben kommt? Diese Fremdherrschaft, die uns die Freude und den Frieden und vor allem die Freiheit in Christus rauben will. Und dann habe ich mich gefragt, was können das für Dinge sein? Diese Liste ist nicht vollständig. Es ist natürlich eine Liste oder eine Aufzählung von Dingen, die ganz unterschiedlich geartet sind. Mir sind die Philosophien eingefallen, die Ideologien, vor denen Paulus warnt, die unsere Gedanken gefangen nehmen wollen. Meinungen anderer. Uns ist die Meinung eines anderen wichtig. Wir richten uns nach der Meinung anderer. Menschengefälligkeit. Menschen können uns gefangen nehmen. Die Rechthaberei, der Hochmut kann uns beherrschen. Der Hochmut vor allem widersteht ja, oder Gott widersteht dem Hochmut. Er schneidet uns von der Gnade ab. Gedankengebäude, eigene oder von anderen übernommen, können eine Herrschaft auf uns ausüben. Geld, Reichtum. Und daraus resultiert vielleicht auch manchmal Habgier, Geiz als Wurzel allen Übels, alles Themen, die die Bibel behandelt. Was hat Macht über uns oder was möchte Macht ausüben? Sogar Mangel kann eine Macht sein, die einen beherrscht. Sehnsüchte. Man ist süchtig, diesen Mangel auszufüllen. Auf der Suche nach Erfüllung. Und was stellt der Mensch nicht alles an, um diesen Mangel zu füllen? Er ist bereit, alles zu geben. Einsamkeit kann eine beherrschende Macht sein. In einer Gruppe anwesend und trotzdem einsam. Allein sein, alleinstehend kann eine Beherrschung sein. Ehe. Mancher ist in einer Ehe wie in einem Gefängnis, hörig oder völlig abhängig vom anderen Ehepartner, unterdrückt. Vielleicht auch mit Gewalt. Wir wissen nicht, was alles abgeht hinter verschlossenen Türen. Die natürlichen Triebe, Sexualität. Aber nicht nur die pervertierte Sexualität, die in der Pornografie, gerade auch in unseren Tagen an allen Ecken und Enden auf uns einströmt, will uns beherrschen. Auch normale Triebe, die wir haben, natürliche Triebe, Essen. Essen kann zu einer Macht werden, einer Abhängigkeit. Die eigene Ehre suchen, Streben nach Anerkennung, ja, Erfolg, Karriere, das ständige Aufwärtsstreben. Machtbesessene Menschen, die über Leichen gehen, mit der Ellbogentaktik sich nach oben boxen, um erfolgreich zu sein. Eine Beherrschung. Beruf kann zur Beherrschung werden. Arbeitsbelastung. Medien, ein Riesenthema. Das Handy heute am Körper noch tragend, morgen vielleicht schon im Körper. Wer weiß, wie die Entwicklung weitergeht. Medien in allen Spektren, die es da gibt, das ist ja uferlos und mittlerweile so präsent, dass wir dem uns gar nicht entziehen können. Aber will uns das gefangen nehmen? Die Frage, wo nimmt es mich vielleicht gefangen? Werde ich nachher noch ein persönliches Zeugnis dazu geben. Rauschmittel jeder Art, Alkohol, Nikotin, Drogen, all diese Dinge wollen uns gefangen nehmen. Das sind die ersten Dinge, die uns natürlich einfallen. Aber Zucker, Kaffee gehört auch dazu. Sind auch Mittel, die uns vielleicht beherrschen wollen. Nicht müssen, wollen. Angst, Depressionen, Hoffnungslosigkeit, gerade die Zukunftsangst. Was wird werden? Was kommt? Keiner weiß es. Natürlich spielen auch bei Angst und Depressionen oder auch vielleicht in der Gemütsstimmung die Hormone oder die biochemischen Prozesse in einem eine Rolle. Das kann auch Ursache sein oder ist auch mit Ursache. Aber doch letztendlich geht es um die Herrschaft, die diese Dinge auf uns ausüben wollen. Krankheiten. Narzissmus, eine sehr extreme Art der Eigenliebe. Und ich habe sogar erlebt, dass der Kranke diese Krankheit missbraucht, um andere wieder zu beherrschen. Ganz perfide, Macht auszuüben. Dann der ganze Gesundheits- und Schönheitswahn. Ja, hin zu einem perfekten Menschen, zu einem perfekten Äußeren. Ja. Und dann die Sorgen. Die Sorgen, die uns auch immer wieder quälen, die uns nicht loslassen und beherrschen wollen. Vielleicht fallen euch auch noch Dinge ein, die man an diese Aufzählung anfügen kann. All diese Dinge haben Auswirkungen in unserem Leben, werden gesehen und wahrgenommen, wirken sich aus im irdischen, sichtbaren Bereich. Und das ist die Möglichkeit, Ich habe hier die fett gedruckt. Die Möglichkeit, die Satan noch hat, an uns heranzukommen. Und er wird diese Möglichkeit methodisch und listisch und mit seiner List so geschickt einsetzen. Denn der geistlichen Glaubensfundamente, die wir auf der einen Seite sehen, derer kann er uns nicht mehr berauben. Die sind uns ein sicheres Gut durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber er kann uns durch das Sichtbare verführen. Er kann uns über das, was wir wahrnehmen und fühlen, verführen, lähmen und den Geist dämpfen. Da lese ich 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Eva sah rein physikalisch diesen Baum, so wie wir mit unseren Augen die Dinge sehen. Und als zweites erzeugte dieses Sehen einen Reiz der Lust. Das heißt, Lust für die Augen. Und diese Lust führt letztendlich zu einem Verlangen, zu einem Begehren aus dem Herzen. Die Frucht des Baumes nehmen zu wollen, sie besitzen zu wollen, in sich aufnehmen zu wollen. Wenn die Eva, weiß ich nicht, einen Felsen angeschaut hätte, hätte sie den auch gesehen, aber hätte wohl keine Lust für die Augen bedeutet und kein Begehren hervorgebracht. Sprüche 27, Vers 20. Totenreich und Abgrund kriegen nie genug, so sind auch die Augen der Menschen unersättlich. Was nehmen wir nicht alles über die Augen auf? Die Welt hat ja viel zu bieten, ja auch viel Schönes. Es ist ja nicht nur alles schrecklich und abstoßend, sondern es gibt auch im gefallenen Zustand der Schöpfung viele Herrlichkeiten, an denen wir uns erfreuen dürfen und die wir sehen. Wir nehmen viele Dinge wahr und empfinden sie als sehr schön. Aber genau das ist die Methodik, die der Teufel einsetzt, die er auch bei Jesus eingesetzt hat. Als Jesus nämlich in der Wüste war, bei der Versuchung, da lesen wir von der dritten Versuchung in Matthäus 4, Vers 8, wieder nimmt ihn der Teufel mit, und zwar auf einen sehr hohen Berg, und er zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles werde ich dir geben, wenn du niederfällst und mich auf Knien anbetest. Und ich denke, wir dürfen annehmen, dass das, was Jesus zu sehen bekam von Satan, dass das in überragender Schönheit gezeigt worden ist. Das Allerschönste, die schönste Herrlichkeit dieser Königreiche hat er zu sehen bekommen. Denn ansonsten wäre die Verführung mit der hinterhältigen List nicht möglich gewesen. Etwas, was wir anschauen, was aber diese Verführung nicht erzeugen kann, verfehlt ja den Sinn der Verführung. Also dieser Reiz der Lust, der erzeugt werden muss aus dem, was man sieht. Und das daraus kommende dann Begehren, zum Beispiel dann auch diese Königreiche besitzen zu wollen, mitsamt der Schönheit und der Herrlichkeit. Das war die Versuchung, die der Satan dem Herrn Jesus angeboten hat. Und Jesus widerstand dieser Versuchung. Er ließ sich nicht reizen, sondern er schickte Satan weg mit den Worten, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn sollst du anbeten und ihm allein dienen. Und dann lesen wir in Matthäus 18 ein Wort von Jesus, der sagt, und wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, einäugig ins Leben einzugehen, als zwei Augen besitzend in die Gehenna oder Hölle des Feuers geworfen zu werden. Ja, wer macht es schon, sich ein Auge ausreißen, wenn es ihn zur Sünde verführt? Würden wir dieser Aussage Jesu buchstäblich folgen, wären wir alle blind, wir hätten keine Augen mehr. Denn jeder hat mit Sicherheit mehr als zweimal gesündigt. Aber Jesus macht doch damit deutlich, dass lieber das Fleisch verderbe, als die Seele verloren gehe. Und so stehen wir naturgemäß immer in der Gefahr, über unsere Augen und natürlich auch über die anderen Sinne, aber vor allem über unsere Augen gereizt und zur Sünde verführt zu werden. Ja, so heißt es schon im 10. Gebot in 5. Mose 5,21: Und du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, und du sollst dich nicht gelüsten lassen deines nächsten Hauses, noch seines Feldes, noch seines Knechtes, noch seiner Magd, noch seines Rindes, noch seines Esels, noch alles dessen, was dein Nächster hat. Und das sind ja alles Dinge, die wir sehen, die wir mit den Augen anschauen können. Aber dieses Begehren und dieses Gelüsten ist dann der nächste Schritt, der aus dem Hinschauen erwachsen kann. Und es ist die Versuchung und die Verführung, die Satan anwendet. Ein Verkündiger hat einmal in einer Predigt gesagt, für das erste Anschauen einer Person oder einer Sache kann man nichts dafür. Aber für den zweiten und den weiteren Blicken schon. Gott lässt uns ja unsere Augen. Er nimmt sie uns ja nicht weg. Und er verlangt von uns auch nicht, dass wir sie herausreißen sollen, so wie wir das gelesen haben. Aber damit bleiben wir natürlich permanent in unserem Fleisch diesen Versuchungen ausgesetzt. Und es wird sich auch bis zuletzt nicht ändern. Das ist ein Zustand, eine Sache, die sich nicht ändern wird. Aber wir dürfen lernen, und das ist der Sinn der Sache, wir dürfen lernen, den zweiten Blick und die weiteren Blicke weg von der Versuchung hin auf ihn zu richten. Der zweite Blick ist der Reiz der Lust. Da habe ich eine Stelle aus Jakobus 1, 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott ist unangefochten vom Bösen. Er selbst versucht aber auch niemanden, sondern ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust, Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, bringt Tod hervor. Kennen wir solche aufeinanderfolgenden Abläufe, die mit einem ganz harmlosen Anschauen beginnen und am Ende Tod hervorbringen? Wer noch Fleisch an sich trägt, kennt das, denn all das findet ausschließlich im Fleisch statt. Und jetzt haben wir beide entgegengesetzten Wirklichkeiten vor uns. Auf der einen Seite die geistlichen Glaubensfundamente als eine Realität für den Glaubenden und auf der anderen Seite die Realität, die wir sehen, die wir wahrnehmen und die über das Fleisch im Leib des Todes ständigen Versuchungen ausgesetzt ist. Wie löst sich dieser Gegensatz auf? Solange wir auf dieser Erde sind, gar nicht. Das ist ein ständiger Widerstreit, so wie wir das auch im Galaterbrief lesen. In Galater 5, Vers 17, da heißt es, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Und diese liegen miteinander im Streit, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Lasst ihr euch aber vom Geist leiten. Und in Vers 16 ermuntert Paulus, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches gewiss nicht ausführen. Also das Unsichtbare, diese festen geistlichen Glaubensfundamente auf der einen Seite und das Sichtbare, das der Satan immer wieder verwendet, um uns geistlich zu Fall bringen zu wollen. Und das steht miteinander im Streit. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Schauen wir daher nicht auf das, was wir sehen oder fühlen. Schauen wir nicht auf unser Fleisch und auf diese Machtbereiche, die wieder eindringen wollen, sondern auf unseren Herrn Jesus Christus. durch den wir zu Überwindern werden, die weit überwinden. In ihm, nur in ihm, schauen wir nicht auf unsere Krankheiten, auf unser Versagen, nicht auf dieses ständige Hinfallen, sondern stehen wieder auf, denn er richtet uns auf. Schauen wir nicht auf die Versäumnisse, weil wir zu träge sind, auf unsere Mutlosigkeit, rechnen wir uns der Sünde gegenüber für gestorben, damit der zweite Blick keine Begierde reizt, sondern in die richtige Richtung geht, hin zum Heiland. Und dann stellt sich die große Frage, wie kann das gelingen? Wie kann das gelingen in unserem Leben? Ist es nicht so, dass wir uns in vielen Dingen das immer wieder vornehmen, was wir wissen? Wir nehmen es uns vor und dann müssen wir doch feststellen, dass es nicht reicht. Vielleicht war es bei Paulus auch so, denn anscheinend hat er Dinge getan, die er nicht tun wollte, und Dinge, die er tun wollte, hat er nicht getan. Er nennt uns nicht, um was es im Einzelnen gegangen ist, in Römer 7, 18 bis 19. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen, das Gelingen, also des Guten, das gelingt mir nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, übe ich aus. Und da würde ich ihn gern fragen, Paulus, was war das bei dir? Wie kann das gelingen? Und damit komme ich zu meinem sechsten Punkt. Der Herr muss uns vom Selbstbetrug und der Selbsttäuschung frei machen. Gefangen in Selbstbetrug und der eigenen Kraft. Sechster Punkt. Und das, denke ich, ist doch die ursächliche Lüge, dass wir meinen, wir könnten es aus eigener Kraft schaffen. Das, was ich gerade alles auch aufgezählt habe, alles, was Macht über uns gewinnen will, aus eigener Kraft schaffen, uns von diesen Dingen fernzuhalten, den Verführungen Satans widerstehen zu können, aus eigener Kraft. Und dabei vergessen wir, dass einzig und allein Gott die Quelle ist. Er ist die einzige Quelle, aus der uns alles Leben, alles Wollen und die ganze Wirkungskraft zuströmt. Wir können uns gar nicht oft genug damit befassen, ihn als die einzige Quelle anzuschauen. Denn es ist ein lebenslanges Lernen. Und die Bibel teilt uns ja ganz klar, ohne Umschweife mit, dass es Gott ist, der alle Kraft darreicht, die ein Mensch des Glaubens braucht. Das ganze geistliche Leben ist ohne Zufluss aus der göttlichen Kraftquelle gar nicht möglich. Und auch das irdische Leben ist ja auch aus seiner Kraft gespeist. Er trägt alles. Er trägt alles. Und da fängt der Selbstbetrug an, indem wir meinen, wir hätten das Vermögen in uns. Wir hätten genug Kraft, genug eigene Kraft. Und sei es auch nur das Kleinste in unserem Fleisch gefangen nehmen zu können. Nichts können wir aus unserer eigenen Kraft. Und geistlich wandeln können wir schon gar nicht aus unserer Kraft. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das Fleisch nimmt uns gefangen. Das, was wir eigentlich unter unsere Füße bringen wollen, nimmt uns gefangen. Und dann richtet das Fleisch seine eigene Kraft auf und entfaltet es. Und das Allerschlimmste ist, wenn es sich dann auch noch fromm darstellt. Eine Redensart in der Welt, hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Das wäre dann so, der Glaubende leistet die Hauptsache der Überwinderarbeit. Er schafft es ja aus eigener Kraft. Und was halt dann noch fehlt, also manchmal reicht es halt nicht, das letzte Stückchen, das kann dann Gott ergänzen, das darf er dann sehr gerne dazu steuern. Hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Also Gott vollendet meine Kraft. Was für ein Irrsinn, die Bibel redet ganz anders. Wegen diesem Selbstbetrug muss Gott mich, den Glaubenden, schmerzliche Wege führen. Er ist treu, er kommt mit mir zurecht. Aber er führt mich Wege, die unangenehm sind. Er kann gar nicht anders. Er muss mich von diesem Selbstbetrug entlarven, Er muss mich von diesem Irrtum befreien. Und nur so und nicht anders kann der Glaubende auch von seiner Selbsttäuschung frei werden. Die eigene Kraftanstrengung darf sich ausstrampeln und austoben. Das sagen wir oft, der muss so lange laufen, bis er an die Wand fährt. Totgelaufen, aber keinen Schritt weitergekommen, bricht Gott dann alle menschliche Kraft und alle Leistung bis auf den Grund ab. Es bringt letztlich nichts, nur wir glauben es halt nicht. Am Ende bleibt nichts mehr übrig. Vor ihm, vor unserem Herrn, ist die gänzliche Ohnmacht des Fleisches dienlicher als seine Stärke, also die Stärke des Fleisches. Weil nur im absoluten Unvermögen des Fleisches und im Tod seiner alten Natur entfaltet Gott seine Kraft. Er bringt seine Kraft zur Vollendung in unserer Schwachheit. Das lesen wir bei Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9. Und gleichzeitig darf ich Philipper 4, Vers 13 anfügen. Alles vermag ich in dem, der mir Kraft gibt, der mich stärkt, ist Christus. Aber da bin ich ja schon wieder in ihm und nicht in mir. Und wenn zu diesem ganzen Themenkomplex in der Schrift kein anderes Wort stehen würde als nur eines aus Johannes 15, Vers 5, wo der Herr Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn nur dieses Wort drinstehen würde in der Bibel, dann würde das schon genügen, um allen Selbstbetrug und alle Selbsttäuschung auszuräumen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dennoch, ungeachtet dieser geistlichen Wahrheit, wollen wir immer wieder etwas beitragen. Und wir wollen Gott etwas bringen. Denn das Fleisch will gestreichelt und anerkannt werden. Und dabei fordern wir eigentlich Gott jedes Mal heraus, Schritte zu veranlassen, das Fleisch bloßzustellen. Wir fordern Gott mit diesem Eigenwillen heraus. Und es geht so lange, bis er das Fleisch bloßstellt und demütigt, wie das auch immer aussehen mag. Aber vorher hört es nicht auf. Das geht so lange, bis wir wesentlich gelernt haben, endlich mit dem törichten Kräftemessen aufzuhören, als ob wir unsere eigene Kraft gegen Gottes Kraft aufbringen könnten. Endlich aufhören mit dem törichten Kräftemessen und erkennen, dass wir nichts und Gott alles ist. Was bleibt dann übrig? Dann bleiben die vielen Erfahrungen und Niederlagen, die wir natürlich durchlebt haben, die bleiben als Lernerfolg übrig, als Lehre, als Gewinn. Der Gläubige darf erkennen, dass die Kraft der Überwindung in Christus und die Kraft des ganzen geistlichen Lebens nur auf dem Zerbruch, der Erniedrigung, der Schwäche, der Ohnmacht und dem offenbarten Kleinsein des Glaubenden aufbauen kann. Ich lese den Satz nochmal. Die Kraft der Überwindung in Christus und die Kraft des ganzen geistlichen Lebens kann nur auf dem Zerbruch, der Erniedrigung, der Schwäche, der Ohnmacht und dem offenbarten Kleinsein des Glaubenden aufbauen. Erst in der geoffenbarten Bankrotterklärung des Fleisches, nach allem Abmühen, wenn kein Raum mehr bleibt, in dem das Fleisch seine Macht, seine Ansprüche noch verstecken kann, kommt alles ans Licht, was bindet und gefangen nimmt. Und dazu möchte ich ein ganz persönliches Zeugnis geben. Ich möchte es auch bekennen. Und ich bin ja nicht frei auch von Gefangenschaften. Es sind ganz harmlose Dinge, die da manchmal im Leben hineinkommen. Bei mir war es ein Computerspiel, ein dummes Computerspiel. Ein Spiel, das man immer wieder mal sieht, wenn man im Internet unterwegs ist und dann einfach mal spielt. Harmlos. Und dann hat es Raum in mir eingenommen. Es hat mir die Zeit gestohlen. Es war ja völlig sinnlos. Es hat mich beeinflusst und ich habe gemerkt, es entwickelt eine Macht. Es nimmt mich in den Gedanken gefangen. Es lässt mich auch in der Art und Weise, wie ich in das Tagewerk hineingehe, anders reagieren. Es lähmt mich geistlich. Ich habe es heimlich und versteckt gespielt. Man will sich ja nicht diese Blöße geben. Und es hat so weit geführt, dass ich gemerkt habe, ich komme von diesem Spiel nicht weg. Ich habe mir überlegt, was machst du da eigentlich? Wie dumm, du weißt es und kennst es doch anders. Ich habe es meinem Herrn hingelegt, ich habe gebetet, ich habe darum gebittet, dass er mir diese Sünde vergibt. Ich habe das als Sünde erkannt und er hat mir es auch vergeben. Er ist gerecht und treu und wenn wir ihm die Sünden bekennen, dann vergibt er sie auch. Aber die Macht war nicht gebrochen von diesem Spiel. Dieser Einfluss, dieses Beherrschtsein. Da habe ich es dem Herrn hingelegt und um Vergebung gebeten, wieder gespielt und er hat es vergeben. Ich habe es wieder hingelegt, vergeben, gespielt, hingelegt, vergeben, bis das Fleisch sich totgelaufen hat. Bis mir durch den Kopf gegangen ist, na, ich muss davor noch sagen, ich habe noch viele andere Dinge ausprobiert. Das Fleisch ist ja findig, eine Sache auch am Leben erhalten zu können und trotzdem das vielleicht in Einklang zu bringen mit dem Geistlichen. Es tarnt sich ja dann auch fromm. Was habe ich da nicht alles probiert, um davon loszukommen? Aber es war meine eigene Kraftanstrengung aus dem Fleisch, heraus wegzukommen von einer Macht, die das Fleisch ausübt. Das ist eigentlich widersinnig. Ich habe mein Fleisch damit gefüttert und mich selbst belogen. Die ganzen Ausreden und Scheinargumente waren ja alles letztlich auch nur Dinge, mich irgendwo zu rechtfertigen. Und dann kam mir der Gedanke, sag's der Heidi. Ja, einfach es einem Menschen mitzuteilen. Raus aus diesem Verstecktsein, aus diesem Dunklen, aus diesem Geheimen. Die Sünde arbeitet immer im Verborgenen, immer im Dunklen. Das teilt man nicht gerne mit. Sag's der Heidi. Und dann habe ich es ihr erzählt und in dem Miteinander reden habe ich gemerkt, wie diese Macht, wie dieser Einfluss gebrochen wird. Raus aus dem Dunklen ins Licht. Alles, was im Dunklen ist, kann diese Macht weiterhin behalten. Was ins Licht kommt, wird Licht. Wir kennen all diese Verse. Sag's der Heidi. Und dann kann ich es ja auch vor der Gemeinde sagen. Nein, kannst du nicht. Sowas sagt man nicht vor der Gemeinde. Es ist ja auch eine Blöße. Es ist ein Bloßstellen, ja, auch ein Schämen. Aber was schämt sich denn? Was wird denn bloßgestellt? Mein Fleisch? Nein, du kannst es nicht vor der Gemeinde. Es reicht ja vor der Heidi. Manchmal habe ich mir gedacht, es reicht ja, dass ich das mit meinem Herrn ausmache. Da muss ich es ja noch nicht mal der Heidi sagen. Und ich habe gemerkt, das ist doch alles nur Heuchelei. Das ist doch alles verlogen. Dieses Fleisch gebärdet sich so dermaßen und will nicht ins Licht. Warum? Weil es seine Macht nicht verlieren will. Ja, jetzt stehe ich hier und erzähle das einfach so, weil dieses Fleisch kraftlos geworden ist. In diesem Punkt will ich diesem Fleisch diese Macht nicht mehr geben. Und diese Macht wird erst gebrochen, wenn ich auch in der Lage bin, das öffentlich zu machen. Das heißt nicht, dass jeder sich jetzt hier hinstellen muss. Das ist mein Weg. Der Herr hat mich so geführt. Und dieses Bloßstellen des Fleisches, was wir ja immer wieder auch sagen in den Predigten, wir sind nichts. In ihm sind wir alles. In uns sind wir nichts. Da habe ich mir gedacht, und dann bist du nicht bereit, dich hier hinzustellen und es zu erzählen. Könnte ja peinlich sein. Ja, dem Fleisch ist es peinlich. Was könnten die anderen denken? Und schon fängt wieder dieses Macht haben wollen, der Meinungen der anderen über mich an, ja, so diesen Einfluss auszuüben. Weg damit, weg damit. Das Fleisch muss kraftlos werden. Und deswegen stehe ich jetzt hier. Ich kann bekennen, dass Satan mich durch dieses Spiel über die Begierde des Fleisches geistlich lahmgelegt hat. Es hat mich gefangen genommen und das hat natürlich Auswirkungen in meine Lebensbereiche gehabt. Ich habe gewusst, was zu tun ist, aber mein Fleisch hat es nicht zugelassen. Ja, ich habe diese Gebundenheit mit dem Herrn ausgefochten. Ich habe mit ihm gehandelt. Das ging nicht von heute auf morgen. So lange, bis mein Fleisch am Ende war. Und erst da waren keine Kompromisse mehr möglich, keine Selbsttäuschung und auch kein Selbstbetrug mehr. Es flog alles auf. Und erst dann verlor dieses Spiel die Macht und das Beherrschtsein und sein Recht über mich, das ich ihm gegeben hatte. Und das kann ich bezeugen, weil ich jetzt hier stehe. Wäre es nicht so, dann würde ich hier eine Predigt halten, die schön aufgebaut, schön gegliedert, schön theoretisch wäre, aber das andere wäre noch im Dunklen und im Finsteren. Und da darf ich Galater 2, Vers 20 ganz persönlich nehmen. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und dieser Sohn Gottes hat dem Vater alles zugetraut und ihm voll und ganz vertraut. Und dann darf doch auch ich mit diesem Glauben, mit seinem Glauben in mir meinen Weg gehen, im Vertrauen darauf, dass er mich von so einem dummen Spiel freimachen kann. Bei mir war es halt so ein Spiel. Bei einem anderen ist es was anderes. Ja, wir dürfen getrost sein, dass der Herr sein Werk, das er in uns begonnen hat, auch vollenden wird. Und daher ruht auch der Geist nicht im Widerstreit gegen das Fleisch. Und es ist dieser Gegensatz, den ich versucht habe aufzuzeigen. Und es ist eine große Dankbarkeit in meinem Herzen, dass der Geist nicht ruht. Dass er nicht ruht in diesem Widerstreit gegen das Fleisch, bis das Fleisch ans Ende kommt. Es muss an sein Ende kommen. Die Gnade erzieht uns und all diese Dinge, die wir erleben, dienen dazu. Und der Christus wirkt das Wollen und Vollbringen. Aber nur wenn das Fleisch seine eigene Kraft verloren hat, dann wirkt er sein Wollen in uns und Vollbringen durch seine Kraft. Er wirkt es auf den Trümmern meiner eigenen Anstrengungen und Bemühungen. Wir sind zur Freiheit berufen, habe ich vorhin als ersten Punkt genannt. Und daher wird er jede Gefangenschaft, die uns noch binden will, beseitigen. Er wird uns in die völlige Freiheit in Christus hineinstellen. Und deshalb möchte ich schließen mit dem Lobpreis unseres Psalmwortes aus Vers 68. Den der Andi am Anfang gelesen hat. Gepriesen und gelobt sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist uns ein Gott der Rettung und in der Macht Jahwes, in seiner Macht des Herrn, stehen die Auswege vom Tod. Und es darf sich in meinem Leben, in eurem Leben, in dem Leben der Menschen, die der Herr ja, eben erzieht und führt und leitet, niederschlagen und bewahrheiten. Ja, soweit. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken in Jesus Christus, dass ich ganz persönlich diese Freiheit erleben und erfahren durfte. Wie du frei machst von Gefangenschaften, die ich so gar nicht bezeichnen würde, in die mich Verstrickungen hineinführen, die ich nicht bemerke, mein Fleisch sich wohlfühlt. Und ich danke dir, dass der Heilige Geist in mir keine Ruhe gibt, widerstreitet und die Dinge ans Licht bringt. Ich danke dir, dass Licht wird, wenn es ans Licht kommt und dass damit auch die Macht, die beherrschende Herrschaft gebrochen wird. Du bist Licht und wir sind berufen, als Kinder des Tages Lichter zu sein. Herr, so danke ich dir, wenn du diese ganze Dunkelheit entfernst und es einem klar machst, die Gefangenschaft gefangen führst, sie abwendest, sie beseitigst, uns hineinstellst in deine Freiheit. Möchte das doch immer mehr auch greifbar werden, erfahrbar werden, dir zur Ehre gereichen, dich loben und preisen. So danke ich dir jetzt auch für dieses Zeugnis und du kannst dein Wort in unseren Herzen bewegen. Du sendest dein Wort, du teilst es aus, du wirkst durch dein Wort und da wollen wir dir vertrauen, denn du bist der Treue, der es auch zu dem Ziel bringt, das du dir vorgenommen hast, mit uns ganz persönlich und mit der ganzen Schöpfung. Wollen wir dir die Ehre dafür geben. Amen. Amen.